Christopher Hetfleisch ist Lebens- und Sozialberater, Lehrer, Sozialarbeiter, Fußballtrainer, Supervisor und, ach ja, auch Politiker bei den Grünen, aber in mehrfacher Hinsicht des Wortes einer von den Guten. Er ist für Taten statt bloße Überschriften und stellt Verbindendes über Trennendes. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Hetfleisch, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind ja ein, man könnte sagen, nicht einer, sondern viele, weil Sie so viele Funktionen haben und die aber alle großartig ausfüllen. Und die erste, die mir einfällt, ist gleich diese Webseite, die bemerkenswerte und merkwürdige auch, nämlich ichbinwürdig.at, wo Sie definieren, was ist merkwürdig, eben würdig bemerkt zu werden. Wie ist Ihnen das eingefallen?
Ja, ganz spannend, dass Sie das als erstes nennen, weil ich da eigentlich gerade die wenigsten zeitlichen Ressourcen aufbringe. Das ist so ein bisschen meine Selbstständigkeit. Ich habe dann während dem Studium über soziale Arbeit studiert und war dann Lehrer und habe dann aber eben während dem Lehrersein mal gedacht, ich würde gerne wieder was Neues lernen und habe dann die Ausbildung zur Lebenssozialberater gemacht und auch die Supervisionsausbildung danach. Und da war dann irgendwie so Thema, wie will ich Menschen begleiten in meiner Selbstständigkeit? Und das war dann wirklich so dieses Ding mit, sie als Mensch quasi zu begleiten und zu sagen mit, ja, so wie du bist, das ist okay und jeder ist quasi wertvoll und liebenswürdig und jeder ist auch merkwürdig. Also auch wenn ich mal komisch bin und andere mich belächeln, ist das aber eigentlich auch was Positives. Also ich bin es wert, dass man mich merkt, ja? Und ich habe die Würde, auch gesehen zu werden. So ist das dann quasi zu diesem Thema gekommen, weil ich gesagt habe, ja, ich möchte die Menschen wirklich so individuell begleiten und sie unterstützen auf ihrem Lebensweg.
Was mich gewundert hat auf dieser Seite, ist eben, da steht, was Sie alles sind, Lebens- und Sozialberater, Lehrer, Sozialarbeiter, Fußballtrainer, Supervisor. Und was nicht draufsteht auf der Website, ist, dass Sie auch Politiker sind. Wieso kommt das?
Ja, weil ich da jetzt, glaube ich, nur Berufe hingeschrieben habe und Ausbildung. Als Politiker habe ich jetzt in dem Sinn keine Ausbildung. Das ist vielleicht ein bisschen eine Berufung, aber das ist mir so ein bisschen passiert. Ja, ich weiß nicht. Also wahrscheinlich kommt es daher. Eventuell noch die Ebene, dass Leute quasi so dann sagen, mit, okay, mit einem Politiker, mit dem will ich jetzt nicht meine persönlichen Sachen anvertrauen, dass das vielleicht da kontraproduktiv wäre. Aber eher war es, glaube ich, so, dass ich mal gedacht habe, ja, das ist jetzt, ja, jetzt keine Ausbildung in dem Sinn und jetzt nicht relevant für die Arbeit dort. Also ich glaube, ich habe nur Sachen hingeschrieben, die relevant sind für die Begleitung, dass man sich so ein bisschen orientieren kann, mit welchen Lebensthemen man vielleicht auch zu mir kommen kann in die Einzelberatung.
Ja, weil meine These wäre nämlich eine andere gewesen, die wäre so gewesen, dass Sie sich gar nicht so als Politiker verstehen, eigentlich, weil Sie in Ihrer Politik auch ein Lebens- und Sozialberater, ein Lehrer, ein Sozialarbeiter sind, weil Sie vielleicht sogar manchmal bei irgendwelchen Veranstaltungen einen Fußballtrainer oder so, wenn Sie mit den Kindern irgendwas dort machen, bei den Grünen, wenn Sie sein Fest feiern. Und was mir auch so gut gefällt bei Ihnen ist, dass Sie zwar als Politiker bei den Grünen sind, aber mit dem Projekt Grätzl-Leben auch genau etwas vorleben und machen, was Sie eigentlich eben als Politiker umsetzen wollen. Das heißt, Sie machen selbst das, was Sie eigentlich umsetzen wollen, aktiv in diesem Verein zur Förderung des Zusammenlebens, was ja auch ein wunderschöner Vereinsname ist. Und also sehe ich Sie gar nicht so als Politiker, sondern eigentlich als Menschen, nicht, kann man sagen, der das alles so gestalten will, eben Hitzing schön gestalten will. Was sagen Sie dazu?
Genau. Also perfekt zusammengefasst. Also es war wirklich so, oder ich weiß nicht, ich bin, seit ich klein bin, war ich schon immer so der Mensch, der gerne Menschen verbindet. Also ich weiß nicht, meine Großeltern waren Gasthausfamilie, das heißt, wir haben immer viele Leute um uns herum gehabt. Der Papa ist Polizist geworden oder war Polizist, also auch ein Sozialberuf, viel mit Menschen zu tun. Meine Mutter Hausbesorgerin, auch wieder viel mit Menschen zu tun und irgendwie war von Anfang an irgendwie so spürbar, ich bin irgendwie ein Mensch, der gern irgendwie Menschen verbindet und gern unter Menschen ist. Und ich habe dann eben das Glück gehabt, in Hitzing groß zu werden mit tollen Eltern und ich kannte meine Umgebung. Dann war das irgendwie so, das war echt was Schönes und ich habe mich da immer sehr zu Hause gefühlt. Und wie ich dann selber Vater geworden bin und meine Kinder dann auf die Welt gekommen sind, war das auf einmal so, wie ich im Park war, dass die Leute sich nicht mehr gegrüßt haben. Und ich kannte auch viele dann nicht mehr. Und dann dachte ich, irgendwie ist da jetzt was verloren gegangen in unserer Gesellschaft. So bin ich dann quasi auf die Idee gekommen, ja, da waren noch mehrere Überlegungen dazu, eben dann so einen Verein zu gründen mit dem Grätzl-Leben. Und eben genau dasselbe Ziel im Verein wie in der Politik, eben das Zusammenleben zu fördern und zu schauen, dass den Leuten in unserer unmittelbaren Lebensumgebung gut geht, dass man aufeinander achtet, dass man was miteinander tut vor allem. Weil mein Zugang ist schon und meine Erfahrung bisher im Leben ist, wenn man sich kennt und miteinander in Beziehung ist, dann funktioniert einfach das Zusammenleben besser.
Sie haben auch geschrieben in Ihrer Biografie, dass Sie 2013 zum Aktivisten geworden sind. Was ist denn da passiert?
Genau, ja, 2013, ich glaube, es war politisch so, dass die Grünen im Nationalrat aus dem Parlament gefallen sind. Und ich war vorher schon immer wieder so politisch interessiert, aber hatte halt die Ressourcen nicht, weil die Tochter ist 2012 geboren. Genau, war da vorher noch im Studium und habe dann immer so ein bisschen so passiv mitgetan und habe mir gedacht, na, das geht so jetzt nicht. Das war dann, glaube ich, schwarz-blau dann auch bald, also ist schon wieder alles verschwommen. Und dann war es so, hey, man kann nicht, also bin dann nicht der Mensch, der sagt, der über was schimpft und dann raunst, sondern ich bin der mit, okay, ich kann nur schimpfen und raunst, wenn ich selber aktiv daran arbeite, an einer Verbesserung, an einer Veränderung. Und somit bin ich dann irgendwie aktiv geworden. Eben bei den Grünen nennt man das Aktivist. Ja, ja, würde ich jetzt so selber nicht unbedingt als Lieblingswort verwenden, weil Aktivist ist dann oftmals so gleichgestellt mit ja, so Widerstand oder sowas Negatives. Und Aktivist ist eigentlich für mich, also die Tätigkeit dort ist eigentlich was Positives. Also einfach so, ich will mich einbringen, will daran arbeiten, dass das Zusammenleben besser funktioniert. Und Aktivist ist manchmal so ein bisschen so schroff und über andere Leute drüber fahren, das mag ich gar nicht. Ich bin ein sehr verbindender Mensch und ich mag das gar nicht, irgendwie wenn anderen was überzustülpen, meine Vorstellung. Und insofern bin ich mit dem Aktivistenbegriff gar nicht so happy, aber es passt auch. Also man braucht auch Aktionismus zumindest immer wieder mal.
Sie haben aber doch, denke ich, bei den Grünen dann eine ganz schöne Karriere geschafft, wenn Sie jetzt nicht so ganz genau in das Muster hineinpassen, weil Sie ja jetzt so, wenn ich das richtig verstanden habe, seit 2017 in der Bezirksorganisation tätig sind, oder wie ist das?
Nee, ich habe eben 2013 mal irgendwie angefangen, angedockt, dann immer wieder mal ein bisschen dabei gewesen und dann nicht. Und dann aktiv, also wirklich, wo ich dann auch mehr Zeit investierte, weil das ja alles Ehrenamt ist, war dann 2017. Und dann war da schon die Idee, weil ich habe, dadurch ich Sozialarbeiter war, Streetwork im 6. Bezirk, da habe ich dann öfters mit dem Bezirksvorsteher zu tun gehabt und mit den Bezirksräten. Und dann haben wir gedacht, na, eigentlich ist das etwas, was ich auch eigentlich in meinem Bezirk machen könnte, dass ich mich einbringe politisch, weil die viele wesentliche Dinge zu entscheiden haben und auch Möglichkeiten haben, den Bezirk zu verbessern. Und dann haben wir gedacht, so 2017, ja, die nächste Wahl 2020, da vielleicht schaffe ich, dass ich einen Platz kriege als Bezirksrat. Und dann ist es ja ganz anders gekommen, weil dann bin ich ja nicht nur Bezirksrat gewesen, sondern ich war dann auf einmal 2020 Spitzenkandidat gemeinsam mit Ramona Wendner und dann war ich dann gleich der Clubobmann von Aktivist zum Höchsten im Bezirk quasi. Ging dann ganz schnell. Das ist so ein bisschen passiert, weil schwierige Situation im Team war und ich war halt eben der, quasi so die Leute verbunden hat, der eben so gerade die Teamführung, weil ich halt von meiner Ausbildung als Sozialarbeiter schon ganz gut auch mit Menschen umgehen kann und eben nicht der bin, der irgendwie sich immer nach vorne positioniert, was ein bisschen komisch ist, weil dann war ich der, der auf einmal vorne war, aber eigentlich mag ich das gar nicht so. Und dann haben die anderen gesagt mit, hey, wir haben jetzt niemanden und bei dir, wenn wir uns am wohlsten fühlen, magst du das nicht machen.
Genau, so wie mir das vorgestellt, weil ich mir gedacht habe, also das ist vielleicht ein dummes Klischee von mir und Sie werden mich gleich korrigieren, aber ist es nicht so, dass bei den Grünen gerade doch viele schwierige Charaktere auch sind und nicht so die klassischen Duckmäuser, die sozusagen sich hochdienen wollen in der Parteikarriere und alles machen und den Höheren die Tasche tragen und so, ja, dass das schon sehr individuelle Persönlichkeiten sind und dass es da vielleicht einen Lebens- und Sozialberater oder einen Sozialarbeiter braucht, der diese Menschen, diese unterschiedlichen alle irgendwie auf einen Nenner bringen kann.
Also das war auf jeden Fall ist noch immer ein großer Vorteil, dass ich einfach wirklich auch mit Menschen gut einschätzen kann, abholen kann, auch eben auch gut zuhören kann und auch gut zuhöre und eben die Menschen dann auch sehe, weil es ist schon alles im ehrenamtlichen Bereich. Die Grünen sind anders strukturiert und die sind auch bunter. Ich weiß von den Großparteien, das ist wirklich ein Aussitzen. Da ist man lange dabei und sehr träge und eben wenig innovativ. Und wer lange dabei ist, wird mal irgendwann was. Und dann bleibt man das auch, weil man ja so lange sitzen geblieben ist. Und das ist bei uns schon anders. Also wir haben da ganz andere Dynamik drinnen. Und insofern bin ich schon noch ganz stolz, jetzt, wie wir es jetzt im Bezirk geschafft haben, dass wir jetzt eben wirklich seit jetzt langer Zeit wirklich ein sehr gutes Team haben, was eigentlich heterogen ist, aber sehr homogen miteinander arbeitet, wo, glaube ich, jeder sich ja wirklich wohlfühlt. Und wir werden ja immer mehr, wir haben ja auch in den letzten Wahlen dazu gewonnen. Also man sieht dann schon, dass das schon Früchte trägt und dass wir da eine gute Basis da jetzt aufgebaut haben.
Sie profitieren natürlich auch hier von den Problemen anderer Parteien, jetzt sage ich einmal nicht, die hier massiv verloren haben, doch mit ihrer Linie hier offensichtlich erfolgreich sind. Und Sie haben so ein paar Punkte genannt, die mir sehr gut gefallen haben, weil Sie das auch tatsächlich ja sofort auch umsetzen. Weil Sie haben zum Beispiel gesagt, Sie stehen dafür, ein regeres Sozialleben in Hietzing zu haben. Und mit dem Kretzelleben setzen Sie das eigentlich genau um, weil da gibt es eben ein Haus in der Notartgasse 40, wo man eben auch Räume mieten kann und zusammenkommen kann. Was wird denn da angeboten genau?
Das Kretzleben ist quasi so dieser Ort der Herzensbildung und auch gleichzeitig so ein gemeinsames Wohnzimmer. Ist entstanden so ein bisschen aus der Überlegung heraus, dass es in Hietzing eigentlich keinen Ort gibt, wo sich Menschen treffen können. Die Orte, die es gab, sind oder jetzt noch gibt, sind teilweise sehr teuer, auch zum Anmieten. Und das war so eben eher auch über dem Don Bosco-Haus war die Beobachtung. Und das Don Bosco-Haus hatte immer diese Grünfläche und diese Freifläche draußen gehabt. Und da war ich noch selber als Kind und als Jugendlicher sehr oft Fußball spielen, weil dort so nette ehrenamtliche Menschen waren, die einen Verein gegründet hatten, um das ehrenamtlich dort zu führen und aufzusperren. Und wie dann meine Kinder größer waren und ich mit denen spielen gehen wollte, habe ich dann Kontakt aufgebaut und sie hatten niemanden, der das ehrenamtlich gemacht hat. Und dann haben die dort gemeint mit, naja, da bräuchte es eine Vereinsstruktur und dergleichen. Und das war dann quasi der Startpunkt, wo ich das Kretzleben gegründet habe. Und dann in dieser Beobachtung dort habe ich dann eben gesehen, also neben diesem Raum, also diese Grünfläche zu eröffnen und dass da Jugendliche und Erwachsene auch spielen können, braucht es auch einen Ort, wo man Indoor hingehen hat können. Dann habe ich geschaut, was sind denn die Raummieten beim Don Bosco-Haus, was es jetzt leider nicht mehr gibt, oder die Raummieten beim Kanal Könighaus. Dann habe ich gedacht, naja, das kann sich kaum eine Familie, also viel paar werden sich schon leisten können, gerade in Hietzing vielleicht, aber viele Familien auch nicht. Und dann habe ich gedacht, na eigentlich, die Idee, die ich schon mit 16 Mal hatte, so ein Ort, wo alle Generationen, alle Menschen zusammenkommen können, das wäre doch ganz, ganz super. Ja, und dann bin ich spazieren gegangen am Roten Berg und dieses Haus, was ich eigentlich als 16-Jähriger schon mal gedacht habe, das wäre ein super Ort, um sich zu treffen, war auf einmal ausgeschrieben und zur Vermietung frei. Ja, und so ist es dann gekommen, dass wir das angemietet haben, ohne noch zu wissen, wie ich es genau finanziere und wie ich das umbauen kann. Aber eben, es ist halt irgendwie so, und das ist auch so ein bisschen mein Leben eben, ja, ich habe da so Ideen oder Projekte und dann merke ich irgendwie relativ gut vom Gespür her, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder nicht. Ja, und dann habe ich alte Schulfreundin wieder getroffen, die mit mir in der Wenzgasse bei einem sozialen Projekt gearbeitet hat. Die hat mir dann erzählt, dass sie Architektin ist. Dann hat die dann quasi das Ganze geplant und so. Und dann habe ich mit dem Nachbarn geredet, wenn ich draufkomme, dass der Baumeister ist. Und dann haben die Hietzinger Firmen gefragt und somit haben wir das dann renovieren können. Auch, und ich habe natürlich ein hohes Darlehen, also habe dem Verein sehr viel Geld geborgt, weil ich mir gedacht habe, das Geld liegt auf der Bank und bringt mir nichts. Ich habe zu wenig, um mir ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung zu kaufen, aber genügend, um einen Ort für viele Menschen zu schaffen. Jetzt gibt es das eh schon lange, das Kretzelherz. Und das ist genauso aufgegangen. Es ist wirklich schön, wie viele Menschen dort den Raum nutzen können. Dort sind Geburtstagsfeiern, Taufen, Kommunion, runde Hochzeitsfeiern waren schon dort. Sehr viele Kulturveranstaltungen, Malkurse, Yoga. Wir haben unsere Märkte, also es sind viele Sachen, die wir selber anbieten. In einem Jahresrhythmus und eben Sachen, wo Leute einfach einmieten können und dann quasi da ihre Sachen anbieten können, privat als auch eben geschäftlich.
Ja, das ist eben Politik, wo man selber umsetzt, nicht? Und das ist dann wirklich glaubwürdig. Also das, wie gesagt, hat mich sehr begeistert. Der zweite Punkt, den Sie genannt haben, ist Zusammenarbeit und Zusammenhalt. Und das klingt ja gerade in Hietzing wie ein Witz, nicht? Weil ja. Da ja wirklich, also jetzt, wenn man an eine Partei denkt, was den Zusammenhalt betrifft, also die mehrfach sich da in die Luft geschossen haben, und das ist wirklich seltsam. Und wie gelingt Ihnen das jetzt, dieses Zusammenleben und das Zusammenarbeit und Zusammenhalt in der Politik auch? Ist das möglich überhaupt? Oder
ist mein Zugang ist ja, und ich würde es gerne den Leuten zeigen. Das ist auch so etwas, warum ich nicht loslassen kann, politisch weiter zu tun, weil ich gerne der Gesellschaft zeigen wollen würde, dass Politik, so wie wir sie jetzt erleben, nicht notwendig ist. Also es gibt wirklich noch Politiker, die das machen oder sich politisch engagieren. Ich mag das Wort Politiker nicht, weil dann hat man sofort im Kopf, das sind Berufspolitiker, die quasi aus irgendeinem Grund dort sitzen. Aber es gibt wirklich gerade in der Bezirkspolitik wirklich Menschen, denen es einfach ein Anliegen ist, dass das Zusammenleben da funktioniert, dass wir Sportplätze haben für unsere Jugend, dass wir genügend Kindergartenplätze haben. Und das ist ein innerer Ansporn. Und wenn diese Menschen quasi diese Entscheidungsträger werden, dann wären wir, glaube ich, auch nicht zur Politik verdrossen. Ich würde viel mehr partizipativ, also Leute mehr einbinden. Also so wie jetzt das Buskonzept, wo auf einmal das neue Buskonzept da ist, was ja ursprünglich eine gute Idee ist, aber ich habe die Leute nicht eingebunden, die dort wohnen, die wurden nicht vorbereitet, natürlich sind die im Widerstand. Also das ist so, ja, so hausgemachte Probleme. Also man muss schon auch als Politiker den Menschen zuhören. Gerade die Großparteien tendieren, finde ich, so ein bisschen dazu. Das ist so diese paternalistische, also ich bin quasi der Vater und ich weiß eh alles und ich sorge gut für meine Bürger und ich entscheide für die und die sind dann dankbar, wenn ich ihnen mal was gebe. Und der Ansatz passt aber nicht mit dem 21. Jahrhundert. Da ist die Welt ganz anders, also es muss miteinander sein, dann verstehen auch die Leute Prozesse und die verstehen dann auch, warum dann diese Entscheidung so getroffen worden ist. Also wenn ich bei einem Schülerparlament oder Kinderparlament, wenn dann die Kinder sagen, ja, wir hätten gerne einen Fußballkäfig und man sagt dann denen, ja, das kostet 120.000 Euro, und die Beleuchtung kostet nochmal das extra und das kostet das extra, dann haben die ein Gefühl dafür. Und dann sagen sie auch mit, okay, ja, 120.000 Euro ist wirklich viel Geld, jetzt verstehe ich, dass wir das nicht kriegen. Also die verstehen dann schon durchaus Entscheidungen, die man trifft, aber man muss halt mit den Leuten drüber reden und miteinander das machen.
Das wird auch notwendig sein, dass man viel zusammenarbeitet und einen großen Zusammenhalt bringt, den dritten Punkt schaffen will, den Sie hier sich vorgenommen haben. Das ist die Förderung der Nahversorgung, nicht? Weil genau. Das wird ja auch immer schwieriger.
Ja, man sieht es eh. Also Montecuccoli-Platz, da wurde den Leuten versprochen, ist auch so ein Beispiel, wo Politik, warum die Leute dann die Politik nicht mehr vertrauen. Da wurde den Leuten beim Gemeindebau versprochen, ja okay, ihr kriegt jetzt weniger Grünfläche, weil ein Gemeindebau dazwischen reingebaut wird, aber dafür kommt endlich euer Nahversorger. Das wurde versprochen, jetzt ist er schon fertig. Dann kurz vor der Wahl haben sie drum gestritten, SPÖ, ÖVP, ja, ich habe das gemacht, nein, ich habe das gemacht. Und der ist jetzt noch immer nicht gebaut und man weiß jetzt noch immer nicht, wann eröffnet wird. Na, ich bin ein großer Fan eben von kurzen Wegen und die Nahversorger sind ja nicht nur wichtig, dass wir unsere Lebensmittel und die jeglichen Sachen haben, sondern es ist ja für uns Menschen, für unsere Seele wichtig. Die Nahversorger sind A, Kontakte, die ich im Bezirk habe. Das heißt, gerade für ältere Menschen oder eben, die auch mit Kinderbetreuung tätig sind, die freuen sich, wenn sie einfach eine Person kennen, sehen, mit denen plaudern können. Also das heißt, einfach zwischenmenschlich sind einfach auch diese Geschäfte wichtig. Und es sind natürlich Arbeitsplätze für Leute aus dem Bezirk. Und das ist gerade in Hietzing, sehr oft sind das dann auch Frauen, die halt auch diese Gewerbe führen und die können unterstützt. Und auch da verstehe ich nicht, dass man nicht zusammenarbeitet. Deswegen haben wir ja gesagt, wir als Verein, wir machen diese Kretzleben-Zeitschrift, wo wir wirklich alle versuchen darzustellen und zu zeigen, mit wie vielfältig der Bezirk ist. Und man muss nicht im Internet suchen, man muss nicht durch die Stadt fahren. Man kriegt eigentlich wirklich alles in Hietzing mit guter Qualität und mit auch einer super Beratung.
Ich muss sagen, Sie setzen das auch selbst um, was Sie auch in ichbinwürdig.at, um wieder an den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, gesagt haben, weil Sie gesagt haben, eines der wichtigsten Punkte ist, dass man im Leben diesen roten Faden findet. Und das haben Sie sehr gut gefunden, glaube ich.
Ja, voll. Also wenn ich über meinen roten Faden rede, dann bin ich immer, werde ich ein bisschen sentimental und freue mich sehr, weil das wirklich ein Geschenk ist. Also viele Menschen suchen ja immer, warum bin ich da und was ist so meine Lebensaufgabe und was ist der Sinn und wo will ich irgendwie mal hin. Und ich habe dann eben auch natürlich aufgrund meiner Ausbildungen, auch aufgrund von schwierigen Situationen, ich bin ja auch geschieden, habe zwei Kinder, werde jetzt nochmal Papa mit einer neuen Partnerin und da sind dann natürlich Sachen passiert im Leben, die dann nicht so das Wunschszenario war. Und dann war schon viel mit Einzelarbeit und auch mit Therapie und Begleitung, sich so anzuschauen mit, okay, wer bin ich, was will ich, was sind so meine Dinge. Und dann habe ich auch so eine Biografiearbeit gemacht, also nach Viktor Frankl, wo man sich wirklich so verschiedene Lebensphasen nochmal anschaut, auch Familienmitglieder interviewt, Großeltern interviewt, wie war denn das eigentlich und wie war die Situation, in die ich reingeboren worden bin. Dann ist das wirklich so rauskristallisiert worden, dieser rote Faden, dass ich halt wirklich so ein Mensch bin, der gerne Menschen verbindet. Ich bin nicht gerne im Mittelpunkt, das ist dann immer ganz lustig, weil ich dann halt da Obmann bin und dann im Lehrer steht man auch im Mittelpunkt, aber ich sehe mich dann eher so als der, der quasi Raum schafft und Raum hält, wo was Gemeinsames entstehen kann, wo ein Miteinander entsteht, weil ich einfach glaube, wenn mehrere Leute zusammenarbeiten, kommt was Besseres raus. Ich mag das und somit schmunzle ich immer, wenn es quasi dieser rote Faden ist, weil ich da sehr, sehr dankbar bin, dass ich den für mich so gut spüre. Und ich auch neugierig bin, wie es ist, weil es ist jetzt, ich mache gerade viele Sachen und habe die letzten Jahre sehr viel gemacht und ich merke schon auch, ja, jetzt ist nochmal diese Sturm- und Drangphase, das ist jetzt nicht mehr so. Ich merke schon, dass ich auch mehr Kultur und in mehr Genuss reingehe. Schauen wir mal, wie viel ich noch mache von den Dingen, die ich alle gerade mache. Aber dass ich immer mit Menschen zusammenarbeiten werde und immer so das Verbindende suche, das bleibt sicher.
Ja, zum Abschluss noch kurz unser Fragepunkt, damit wir Sie noch besser kennenlernen können. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Lieblingsmusik, ich habe eigentlich ganz viel, aber ich gehe jedes Jahr auf ein Wanderkonzert, also würde ich Wander sagen.
Gibt es einen bevorzugten Film oder Filmgenre, das ich schätze?
Ja, das ist urlustig. Mir fällt immer als erstes Verrückt nach Mary ein, weil das ein lustiger Film ist. Aber ansonsten bin ich schon so für Filme mit Tiefgang, die auch irgendwie berühren. Also so, und auch realistische Filme. Also so, ich mag durchaus Verfilmungen von Lebensgeschichten.
Mhm. Und ein Buch, ein bevorzugtes? Oder?
Da habe ich ganz viele, aber auch da wird mir als erstes einfallen, das Drama des begabten Kindes. Das habe ich im Gymnasium in der Oberstufe gelesen. Das war das erste Buch, was ich freiwillig gelesen habe. Und das hat mich sehr geprägt, eben zu verstehen mit Pädagogik, Erziehung, psychologisch. Und das hat mich sehr geprägt. Da bin ich der Lehrerin heute noch dankbar.
Eine Lieblingsspeise?
Cordon Bleu.
Lieblingsfarbe?
Das ist grün.
Ein Lokal, das Sie empfehlen könnten?
In Hietzing gibt es sehr viele gute Lokale. Ich würde das erste jetzt Mai 31 sagen. Die haben echt gute, selbstgemachte Pasta. Mhm. Vielleicht noch ein Geheimtipp sogar.
Ja, die werden sich freuen, ja. Gehe ich auch übrigens sehr gern hin.
Ja, die sind top, ja.
Dein bevorzugter Urlaubsort?
Ja, ich mache gern Heimaturlaub bei der Familie im Südburgenland.
Wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
Ein Mensch.
Ein Motto, ein Lebensmotto haben Sie?
Verbindendes vor trennenden Stellen.
Und gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
Nicht wegen Sympathie, aber um zu wissen, wie er wirklich ist. Ja, Musk wäre spannend, aber eigentlich auch natürlich der Trump. Also eher Trump, weil ich einfach kennenlernen wollen würde, wie der so ist, ja, wie er so tickt.
Sie haben, keine Angst vor dem Bösen auch nicht.
Nein, weil der Mensch kommt ja nicht böse auf die Welt.
Richtig, ja. Genau. Nein, also sicher zwei spannende Persönlichkeiten. Wie sehen Sie sich in 20 Jahren oder wo sehen Sie sich?
Ja, das ist sehr schwierig. Ich sehe mich sicher mit Menschen. Ich bin gerade so zufrieden mit meinem Leben. Das ist wirklich sehr gut ausbalanciert, sehr vielfältig, schön. Wahrscheinlich mit Enkelkindern. Meine Tochter ist jetzt 13, der Sohn ist 11. 20 Jahren wahrscheinlich bin ich mit Enkelkindern beschäftigt. Das ist, glaube ich, eine gute Vision. Ja.
Ja, kann ich gut nachvollziehen und auch sehr empfehlen. Das ist wirklich sehr eine schöne Tätigkeit. Gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und vielen Dank für das wirklich sehr interessante Gespräch.
Vielen, vielen Dank.